SRF 1.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Brot und Gefühle.
Sehr viel Liebe und ganz wenig Hass oder, sagen wir mal, anderer Meinung.
Pistor beliefert seit 100 Jahren die Schweizer Bäcker und ist gleichzeitig ihr Konkurrent. Eine konfliktträchtige Beziehung. Geld und Grips.
Es gibt viel Geld, ganz klar, in der Schweiz. Wo wir Schwierigkeiten haben, ist, dieses Geld wirklich mit den Bedürfnissen der Jungunternehmen oder den KMU zu matchen.
Startups auf der Suche nach Investoren. Kein einfaches Unterfangen. Man muss auch sich selber verkaufen können.
Das sind Typen, die wollen das wirklich. Die sind hungrig genug, die sind jung und die wollen das einfach hinkriegen. Ich glaube, das war sogar im Vordergrund vor dem Produkt.
Wir reden mit Jungunternehmern und einem Kenner der Szene in unserem Schwerpunkt heute. Am Mikrofon ist Ivan Lieberherr. Die roten Kühllastwagen sieht man oft. Sie sind das Markenzeichen von Pistor. Das Unternehmen wurde vor genau 100 Jahren gegründet als Einkaufsgenossenschaft der Bäcker, damit die günstiger zu Zucker, Nüssen, Mehl und so weiter kommen. Unterdessen macht Pistor einen Umsatz von rund 800 Millionen Franken, aber nicht mehr nur mit den Bäckern, sondern auch mit der Gastronomie. Das stößt den Genossenschaftern sauer auf, denn Pistor konkurrenziert so die Bäcker. Dario Pelosi über eine spezielle Hassliebe.
Thomas steht auf dem schwarzen Schild hinter der Windschutzscheibe des Lastwagens an der Rampe 258. Er ist einer von vielen roten Lastwagen, die morgens um 4 Uhr im Warenumschlagszentrum der Pistor im luzernischen Rotenburg auf Fracht warten. Chauffeur Thomas Portmann schiebt und zieht rote Gitterrollis, beladen mit Säcken, Kisten und Kesseln, in den Bauch seines Fahrzeugs. In einem speziellen Tiefkühlabteil versorgt er Kisten mit Karotten, Kefen, Pommes frites, gefrorenen Brötchen. Der schlanke N40er im roten Poloshirt hält inne und betrachtet einen der Rollis genauer.
Tee, Tenero, Kaffeeramzucker und da die bekannten Kaffee-Creme-Gutzli, die Karamell-Gebäcke. Ja. Das ist jetzt eigentlich, wie ein Gastronomiebetrieb ist, wird das jetzt wahrscheinlich eher für die Cafeteria sein. Da. Da kann ich nicht gut in eine Küche, Bäckerei-Sachen bringen, das geht natürlich nicht.
Und das sind vor allem Butter, Rahm, Zucker, Konfitüre. Chargen, die Thomas Portmann und seine Kollegen zum Beispiel der Luzerner Bäckerei Krähenbühl liefern. Josef Krähenbühl ist oberster Bäckermeister des Kantons Luzern. Er ist gleichzeitig Kunde und Kritiker von Pistor. Den Ärger der Bäcker auf sich gezogen, habe Pistor vor 20 Jahren mit dem Vertrieb von tiefgefrorenen Brötchen und Gipferli. Das Geschäft mit Hotels und Restaurants brach damals für viele regionale Bäcker weg.
Pistor ist dann nur das Zwischenglied der Logistiker, aber sie schafft den Zugang dazu und das macht manchmal weh, wenn man das sieht.
Mittlerweile drehen sich die Diskussionen mit Pistor vor allem um den Preis. Viele Bäcker kämpften ums Überleben, sagt Josef Krähenbühl. Sie möchten deshalb bessere Konditionen von ihren Logistiker und vergleichen die Preise im Internet.
Man sieht natürlich, wo könnte ich das Palette Zucker oder Haselnüsse günstiger einkaufen. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Trotzdem räumt er ein, das Gastroangebot der Pistor öffne den Bäckern auch neue Türen. Denn Josef Krähenbühl und seine Kollegen verdienen ihr Geld nicht mehr mit dem Brot fürs Frühstück, sondern mit dem Salat und Sandwich am Mittag und Abend. Geliefert von der Salatsauce über den Schinken bis zum fertigen Menü von der Pistor. In der Pistor-Zentrale in Rotenburg will Chef Markus Lötscher deshalb nicht von einem Zerwürfnis zwischen den Bäckern und ihrer Einkaufsgenossenschaft reden.
Das ist sehr viel Liebe und ganz wenig Hass oder, sagen wir mal, anderer Meinung.
Markus Lötscher, selber ehemaliger Bäcker, rechnet vor.
Die Lieferung an die Gastronomie, da profitiert jeder Bäcker und jeder Eigentümer von uns. Weil einerseits das Sortiment grösser wird durch das. Auch der Bäcker, der sehr stark in die Gastronomie drängt mit seinem Unternehmen. Und dank dem Wachstum in der Gastronomie können wir einerseits die Preise besser gestalten und andererseits unsere Dienstleistungen weiter ausbauen.
Die Bäcker seien zwar nach wie vor seine wichtigsten Kunden. Verstärkt ausbauen will der Pistor-Chef aber das Geschäft mit Spitälern und Alterszentren. Doch auch deren Brötchen liefern derzeit oft noch regionale Bäckereien. Pistor bleibt somit wichtigster Partner seiner Genossenschafter und gleichzeitig deren Konkurrent. An der Verladerampe 258 hat Thomas Portmann den letzten Rolli verstaut. Ob er nun Bäckereien oder Restaurants beliefere, für ihn ist es wichtig, dass er bei der Kundschaft einen guten Eindruck hinterlässt.
Ich arbeite mit Lebensmitteln und das ist sehr wichtig, Körperhygiene. Gerade im Sommer ist es sehr wichtig, dass man bereits zwei, drei T-Shirts in Lastwagen mitnimmt, gerade wenn man schwitzt, dass man bereits wechselt.
Denn mit dem Büro hätten seine Kunden vielleicht einmal zu tun, mit ihm und seinen Kollegen mehrmals pro Woche. Thomas Portmann grinst, schwingt sich hinter Steuer und fährt los.
Dario Pelosi. Arbeitsplatzsicherheit, das ist den Schweizerinnen und Schweizern wichtig. Umso schwieriger ist die Situation der Angestellten der Energiesparte der ehemaligen Alstom. Zuerst wird ihr Arbeitsplatz dank der Übernahme durch den US-Konzern General Electric gerettet. Dann kündigt dieser einen großen Stellenabbau an. Diese Woche nun hieß es, es seien weniger Stellen in Gefahr als angenommen. Die Verunsicherung ist groß. Andi Lüscher berichtet.
Die Angestellten der ehemaligen Alstom im Aargau müssen seit Januar warten und wissen nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Damals hieß es, die Übernahme durch General Electric führe zum Abbau von 1300 der insgesamt 5500 Stellen. Das löste beim Personal große Sorgen aus.
Es war natürlich für alle ein Schock. Man hat gewusst, dass etwas kommt, aber so viel, das hätten wir nicht gedacht.
Das würde mich nicht überraschen, wenn ich jetzt da würde, die Entlassung bekommen.
Wenn ich jetzt an Leute denke, die jetzt Familie, Kinder, vielleicht auch noch Eigentum haben, irgendwelche Verpflichtungen haben und jetzt da damit konfrontiert sind, dass ich jetzt einen neuen Job suchen darf.
Eine schwierige Situation. Diese Woche nun die vermeintlich gute Nachricht. Statt 1300 würden nur 900 Arbeitsplätze gestrichen. Die Schlagzeile war schnell geschrieben. GE streicht weniger Stellen als befürchtet. Christoph Burkhardt von der Gewerkschaft Angestellte Schweiz ärgert sich. GE habe Anfang Jahr die Leute unnötig stark verunsichert.
GE Alstom hat eine Fluktuation von 5-10% pro Jahr und das hätte man sicher vernünftigerweise im Vornherein kalkulieren dürfen, weil dadurch weniger Mitarbeitende um ihre Zukunft fürchten müssen.
Außerdem gibt es in einer solchen Situation immer auch Angestellte, die von sich aus das Weite suchen, also gar nicht erst darauf warten, bis allenfalls der blaue Brief kommt. Wie zum Beispiel dieser Mitarbeiter.
Ich hätte es letzte Woche selber gekündigt, weil ich nicht wollte, dass jemand anders darüber bestimmt, ob mir jetzt gekündigt wird oder nicht.
Das reduziert die Zahl der Kündigungen zusätzlich. Gewerkschafter Burkhardt findet aber auch lobende Worte für GE. Der Konzern unterstütze die betroffenen Angestellten bei der Suche nach einer neuen Stelle. Ebenfalls positiv sei, dass im Wartungsgeschäft bereits wieder 170 neue Stellen geschaffen werden. So hofft Burkhardt, dass es am Schluss weniger als 500 seien, die unfreiwillig aus dem Unternehmen ausscheiden müssen. Und was geschieht dann mit ihnen? Der Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Aargau, Urs Hoffmann, macht Mut.
Ich glaube, es gibt auch sehr viele KMUs im Kanton Aargau, die im Bereich der Elektrotechnik tätig sind. Und da hören wir sehr oft von Fachkräftemangel. Und da wird es sicher für zahlreiche Mitarbeitende auch Chancen geben.
Bis Anfang Juli will GE nun endlich Klarheit schaffen und die effektiv betroffenen Angestellten informieren.
Andi Lüscher. Jungunternehmer haben es nicht leicht in der Schweiz. Zuerst mal gilt es, Investoren zu finden. Dann gibt es aber noch weitere Hürden. Darüber berichten wir gleich nach weiteren Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Und die hat Jan Baumann zusammengestellt.
Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft hellen sich auf. Das Forschungsinstitut BAG Basel hat seine Konjunkturprognose erhöht. Neu rechnen die Forscher mit 1% Wachstum im laufenden Jahr. Zuvor waren sie von 0,8% ausgegangen. Für nächstes Jahr sagen die Experten bereits 1,7% Wachstum voraus. Richtig Schwung komme in die Wirtschaft aber wohl erst 2018. Erst dann sei ein Wachstum von mehr als 2% zu erwarten. Derzeit würden immer noch viele Unternehmen wegen des starken Frankens wenig verdienen. Hinzu komme die Unsicherheit über den Fortbestand der bilateralen Verträge mit der EU sowie die Sorge über einen möglichen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Die Furcht vor einem Brexit, also einem EU-Austritt der Briten, schwächt am Devisenmarkt nicht nur das britische Pfund, sondern auch den Euro. In kurzer Zeit verlor die Gemeinschaftswährung zum Schweizer Franken etwa 2 Rappen an Wert. UBS-Währungsexperte Thomas Fluri.
Europa muss sich dann auch neu orientieren, wenn die Briten nicht mehr wollen. Und in dem Sinne ist ganz klar, da wird eine Flucht in den Franken und eine Flucht in den Dollar stattfinden.
Entsprechend ist derzeit der Franken als sicherer Hafen wieder hoch im Kurs bei in- und ausländischen Investoren. Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich die Lage etwas entspannt. Die Arbeitslosenquote sank im Mai von 3,5 auf 3,3%. Der Rückgang sei primär saisonal bedingt, sagte Oliver Scherli vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Das heißt ganz konkret, dass in den Branchen, die stark saisonal geprägt sind, jetzt die Arbeitslosenzahlen deutlich zurückgegangen sind. Mit großem Abstand trifft das zu auf das Baugewerbe, aber auch im Gastgewerbe haben wir doch signifikante Reduktion der Arbeitslosigkeit.
Trend, Thema.
Eine gute Geschäftsidee, das reicht noch nicht, um erfolgreich zu sein. Zuerst braucht's mal Geld, um überhaupt ins Geschäft zu kommen. Das ist nicht einfach in der Schweiz. Es heißt ja auch immer wieder, die Schweiz könne nicht mithalten mit großen Start-up-Regionen wie etwa dem Silicon Valley. Ist das tatsächlich so und weshalb? Das fragen wir einen Experten später in der Sendung. Zuerst machen wir aber den Praxistest. Susanne Giger hat die Finalisten des diesjährigen Jungunternehmerpreises Swiss Economic Award besucht.
Schauplatz 1. In der Stadt Winterthur wird seit 4 Jahren wieder Bier gebraut. Unter den Marken Doppelloy und Kopfab wagte Philipp Bucher mit seinem Kollegen den Einstieg in die Bierbranche. Spezialitäten oder Kraftbiere sollten den Erfolg bringen. Die beiden Marketing- und Vertriebsspezialisten hatten die Idee und einen sauberen Businessplan, aber kein Kapital für den Aufbau der Produktion. Während 5 Monaten bedeutete das:
Ja, man geht von Bank zu Bank und präsentiert seinen Business Case. Und das ist ein sehr langer und ein sehr aufwendiger Prozess. Man braucht sehr Geduld, man muss auch mit Rückschlägen umgehen können. Das haben wir gelernt.
Normalerweise wollen Banken Fakten und mindestens 3 Geschäftsabschlüsse sehen. Aber davon waren sie weit entfernt. Sie standen am Anfang.
Die größten Schwierigkeiten waren, die Banken dazu zu bringen, dass sie bereit sind, so tief in den Business Case sich reinzudenken, dass sie auch wirklich mit den Details sich vertraut gemacht haben. Zu einem Zeitpunkt, wo wir absolut nicht beweisen konnten, dass es funktionieren wird.
Dennoch hatten sie Glück.
Und wir haben wahrscheinlich mit jeder Schweizer Bank gesprochen. Und am Schluss sind 2 haben sich dann bereit erklärt. Aber das war schwierig und es war, glaube ich, auch ein bisschen ein Sonderfall.
Sie erhielten einen ersten Kredit von einer Bank und eine weitere gab ein sogenanntes Industrieleasing. Das heißt, sie investierte in die Anlagen und die Neulinge zahlten quasi Miete für die Nutzung. Das ermöglichte den Start. Es blieb aber eine Wanderung auf einem schmalen finanziellen Grat. Einen weiteren Schub erlebten sie, als sie bald darauf das SEF-Qualitätslabel erhielten. Damit kamen sie zu einem größeren Kredit, das gab Luft und so konnten sie die Produktionsanlage umbauen zur heute technologisch fortschrittlichsten Brauerei Europas. Schauplatz 2. Im Technopark in Zürich arbeitet seit 2014 die Firma Securosys. Mit einer grauen Box, so groß wie eine Schuhkiste, verschlüsseln sie Daten, Passwörter, Zertifikate eines Unternehmens, damit diese nicht frei herumschwirren auf einem Server oder Memory-Stick. Entwickelt und produziert werde in der Schweiz, damit sie die Kontrolle hätten, sagt Chef Robert Rogenmoser.
Das heißt auch, dass die Investoren, die Besitzer Schweizer sein müssen, denn wer besitzt, befiehlt.
Weil die Gründer bereits einige Jahre im Berufsleben sind, konnten sie mit eigenem Kapital starten. Als sie von einer prominenten Finanzorganisation der Schweiz einen Großauftrag erhielten, brauchten sie unbedingt finanzielle Unterstützung, rund 1 Million Franken. Obwohl sie Aufträge auf sich hatten, wollten die Schweizer Banken nichts von ihnen wissen.
Keine Bank konnte uns ein Darlehen geben zur Produktion dieses Gerätes. Die internen Regeln der Banken sind so restriktiv, dass es eine Firma, die erst 1,5 Jahre existiert, hat ja keine Geschichte, dann weiß man nicht, ob sie das zurückzahlen können und so weiter.
Kein Sonderfall also. Funktioniert habe es dann dank Beziehungen zu einzelnen großen Investoren.
Und angefangen hat es, dass wir einen uns bekannten Finanzier hat gesagt, ja, ich unterstütze euch, ich gebe euch die ersten 100.000. Und dann kam relativ schnell eine zweite Person und dann kam lange nichts. Dann sind wir mehr oder weniger jede bekannte Person, die wir wussten, die hat etwas Geld oder ein bisschen mehr Geld, sind wir angegangen. Und dann hatten wir das Glück, dass wir einen weiteren Bekannten, der hat eben seine Firma verkauft. Und diese Unternehmer, die ihre Firma verkauft haben, die wollten dann auch dabei sein.
Es sei ein holpriger Weg in der Schweiz gewesen. Etwas anders sei es im Silicon Valley. Robert Rogenmoser ging nach seiner Dissertation vor 15 Jahren ins Silicon Valley. Er entwickelte Computerchips für Intel und dann für verschiedene Startups. Dort sei es schon viel einfacher, Geld aufzutreiben und vor allem gehe es da mengenmäßig um eine andere Schuhgröße. Zum Beispiel, als sie ein energieeffizientes Motörchen entwickelt hatten.
Dann sind wir mit dem rumgezogen. Wie heißt das so schön? Die Sandhill Road, oder heißt das die Straße in Silicon Valley, wo alle Venture Capitalists ihre Büros haben. Und da sind wir wirklich gegen 30 Orte vorgesprochen und schlussendlich haben wir eine Finanzierung reingeholt von 12 Millionen Dollar.
Rogenmoser gibt zu, umso mehr Erfahrung man mitbringe mit Startups und je älter man sei, umso einfacher würden die Investoren im Silicon Valley ihr Geld locker machen. Damit man nicht so rasch aufgebe, dabei helfe zudem das Klima an der kalifornischen Küste. Denn als Jungunternehmer erlebe man immer wieder eine Achterbahn. Einmal geht es rauf, dann wieder runter.
Also eines der schönen Dinge im Silicon Valley ist, wenn man einen schlechten Tag gehabt hat, geht man nach Hause, schläft, am Morgen steht man auf und es ist wieder blauer Himmel und die Welt ist wieder offen. Man hat schon einen guten Start in den Tag und kann wieder voll darauf losgehen. Und
einen weiteren Unterschied sieht er im Arbeits- und Steuerklima. Im Silicon Valley frage jeder Mitarbeitende zuerst, wie groß die Beteiligung am Unternehmen sei. Nicht so in der Schweiz. Und das dürfte wohl unter anderem mit dem Steuersystem zu tun haben.
Wenn ich meinen Mitarbeitern Optionen geben will, dann ist das Problem für die Mitarbeiter, es sind Optionen. Also es ist eine Option, eine Aktie zu kaufen, aber die Option wird vom Steueramt schon bewertet und das ist ein Vermögen.
Und das muss versteuert werden, bevor man weiß, ob das Wertpapier je an Wert gewinnen wird. Anders im Silicon Valley, dort wird versteuert, wenn das Unternehmen verkauft und die Papiere tatsächlich etwas wert sind. Zudem gäbe es weitere Steuern, welche Schweizer Start-ups belasten würden in der Anfangszeit. Eben genau dann, wenn jeder Franken für die Innovation gebraucht wird. Schauplatz 3. Solothurn. Dort haben sich junge Audiotechniker zusammengetan. Fernbedienungen hätten sich in den letzten 30 Jahren kaum weiterentwickelt, finden sie. Mit der Firma NIO entwickelten sie eine neue Art Fernbedienung. Diese soll alle Fernbedienungen und Apps von heute vereinen. Für den Lichtschalter, für den Thermostat, für den Fernseher etc. Bereits für die Entwicklung brauchten sie 1 Million, die sie nur mit Mühe bekamen. Chef Raphael Oberholzer.
Die, glaube ich, vor allem an uns als Personen geglaubt haben, die werden nicht sofort aufgeben. Das sind Typen, die wollen das wirklich. Die sind hungrig genug, die sind jung und die wollen das einfach hinkriegen. Ich glaube, das war sogar im Vordergrund vor dem Produkt.
Dann aber wagten sie den großen Schritt auf eine Internetplattform, worauf man mit seiner Idee Geld sammeln kann. Das war die international bekannte Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Die Vorbereitungen waren intensiv, die Nerven lagen blank.
Du machst ein gutes Video, machst gute Fotos, einfach zu verstehende Texte, probierst so authentisch wie möglich das rüberzubringen, präsentierst dich da und dann irgendwann drückst du den Knopf, dann wird es sichtbar für den Rest der Welt und dann wartest du auf die Reaktion, dann schaust du, wie cool finden die Leute das Video, wie viele Leute klicken und kaufen da wirklich was. Und in unserem Fall war das einer der wunderschönsten Momente, weil es einfach losgegangen ist, ein Count wie im Casino, wo es plötzlich einfach so losgeht. Es hat nicht mehr gestoppt. Unser Ziel war ein paar wenige Stunden erreicht. Das, was wir in einem Monat erreichen wollten, war nach 3 Stunden erreicht.
Innerhalb von 30 Tagen kamen so weit über 1 Million Franken zusammen. Das gab es noch nie in der Schweiz. Über 6'000 Menschen haben in die Idee investiert, aus der Schweiz, aus den USA, aus China und. Sie sind dafür die ersten Kunden und bekommen die ersten NIO-Geräte. Diese Aktion habe nicht nur Geld und Kunden gebracht, sondern auch Publizität.
Vorhin hatten wir ein paar E-Mails am Tag und dann waren es ein paar hundert. Und es war extrem gut, wie das in der Presse angekommen ist. Also wir hatten da Berichten auf der ganzen Welt.
Auch wenn nun vieles am Laufen ist, seine Bilanz zur Finanzierung fällt deutlich aus.
Viel, viel träger, als wir das jemals erwartet hätten. Also eigentlich alle Investoren waren Monate Arbeit, bis es zu einem Geschäft gekommen ist.
Die Schweiz ist also ein schwieriges Pflaster für Start-ups. Innovative Jungunternehmer haben zahlreiche Hürden zu meistern. Über diese Hürden habe ich mit Peter Stähli gesprochen. Stähli ist Mitgründer des Swiss Economic Forum SEF und der Unternehmerförderplattform SEF for KMU. Seiner Ansicht nach ist allein schon die Kleinheit der Schweiz ein Problem für Startups.
Wir haben in der Schweiz einen kleinen Heimmarkt. Und wenn man dann das Business hochfahren will, sag ich mal nach Europa, Deutschland ist schon 10-mal größer, oder dann in die USA mit 300 Millionen Konsumenten, dann sind das andere Dimensionen bezüglich Investment, bezüglich Aufwand. Wenn ich einen Startup nehme aus dem Silicon Valley, der schießt als erstes auf einen 300 Millionen Heimmarkt, und das sind Faktoren größer.
Bevor man überhaupt ein Produkt hat, braucht man mal Geld. Sind die Banken in der Schweiz ein Problem, dass die Startups zu wenig Geld erhalten?
Wenn ich ein Startup gründe, dann brauche ich mal so die ersten 100.000, 200.000 Franken. Und man hat nicht das Risikoprofil für eine Bank. Die Bank kann nicht gründen helfen. Das geht gar nicht. Also das sind, man sagt, Family, Fools and Friends, oder? Die da helfen. Und dann kommt danach die kritische Phase. Und das ist diese Wachstumsfinanzierung. Dort haben wir wie ein Loch. Und dann, wenn die größten Risiken vorbei sind, dann kommt die Bank, dann ist man kreditfähig, oder? Dann stimmt das Risikoprofil für die Bank, weil die Bank hat klare Richtlinien, was sie darf und kann und was nicht. Und die große Herausforderung haben wir in diesem Bereich der Wachstumsfinanzierung.
Und da sind die Banken zu knauserig?
Ja, es funktioniert wie nicht, oder? Also das Risikoprofil stimmt nicht, und deshalb gibt es dort diese Risikokapitalgeber, die dort aktiv sind. Die haben ein Geschäftsmodell, das eigentlich darauf aufbaut, dass man zum Beispiel in 10 verschiedene Jungunternehmen investiert, Risikokapital reingibt. Man weiß, dass 8 nicht erfolgreich sein werden. Einer ist erfolgreich und einer sehr erfolgreich. Und die verkauft man dann mit einem sehr hohen Preis. Und so finanziert sich das Geschäftsmodell. Jetzt ist aber das Problem das. Das funktioniert nur für Branchen, die sehr lukrativ sind. Also für die Pharma, für die MedTech und für die ICT. Das funktioniert nicht für klassische Industrie und so weiter. Und genau in diesem Bereich liegt dann die große Herausforderung der Finanzierung, weil da gibt es auch keinen Venture-Kapitalisten.
Was könnte man dann tun, dass diese Wachstumsphase gut ausfinanziert wird?
Wir haben in der Schweiz sehr viele erfahrene Unternehmer, und die sind bereit, ihr Wissen, ihr Netzwerk und auch ihre persönliche Erfahrung einzubringen.
Und das Geld?
Und das Geld, das müsste man dann eben in einen Fonds bringen. Da gibt es verschiedene Ideen und Projekte im Moment in der Schweiz. Und eben genau für diese klassischen Industrien wäre es wichtig, einen Fonds zu haben, der dann hinten angehängt wird. Also zuerst quasi die Unternehmen fördern mit einer entsprechenden Wachstumsstrategie, mit viel Know-how und Erfahrung von bestehenden Unternehmen. Und dann hinten dran ein Fonds, der gezielt dann investieren kann.
Was sagen Sie zur Forderung, dass die Pensionskassen bei der Finanzierung einspringen sollten?
Finde ich eine gute Idee. Das wäre eine Chance, dass man mehr Kapital zur Verfügung hat, um in unternehmerischen Bereich zu investieren. Was ganz wichtig ist, ist diese Begleitung des Kapitals, weil das ist eine andere Risikoklasse von Investitionen, die die Pensionskasse da eingeht. Und da braucht es professionelle Organisation und Begleitung des Kapitals, damit dass man dort auch die entsprechenden Risiken im Griff hat.
Man hört aber auch, dass es nicht zu wenig Geld habe für Startups, sondern zu viel Geld vorhanden sei in der Schweiz, dass Investoren ohne Kenntnis der Unternehmen ganz viel Geld reinbuttern und somit auch die Preise für Startups erhöhen, und das hält dann ausländische Kapitalgeber fern.
Das könnte ich jetzt nicht bestätigen, oder? Es gibt viel Geld, ganz klar, in der Schweiz. Wo wir Schwierigkeiten haben, ist, dieses Geld wirklich mit den Bedürfnissen der Jungunternehmen oder den KMU zu matchen. Kapital ist genügend da. Professionelle Strukturen, die das Kapital begleiten können, oder? Das ist, glaube ich, dort, wo wir ansetzen müssen. Weil da können wir auch wieder lernen von diesen großen Kapitalgesellschaften im Silicon Valley. Die haben eine professionelle Mannschaft mit Finanzspezialisten, mit Spezialisten im Recht, Spezialisten im Patentwesen, in der Technologie, die dann das Kapital begleiten und die Jungunternehmen unterstützen in ihrer Entwicklung.
Das fehlt ja in der Schweiz, dieses Silicon Valley-Gründerfieber, diese Tradition.
wir haben schon Gründerfieber. Also dort würde ich nicht so tief stapeln. Die Hochschulen in Zürich und in Lausanne, das sind super Ökosysteme und da geht richtig die Post ab. Und ich treffe dort sehr viele Startups, Jungunternehmen. Da ist ein Groove drin. Die erfinden die Welt neu und haben super Ideen und neue Produkte. Da können wir voll mithalten. Der Vergleich mit dem Silicon Valley, oder, der wird dort hart. Im Silicon Valley hat sich viel, viel Geld alloziert, oder, an dieser berühmten Sand Hill Road. Das sind jene Kapitalfonds. Und das treibt natürlich dann die jungen Unternehmen sehr rasch voran. Und dieses System, das haben wir in der Schweiz nicht. Aber das ist auch ein Problem eben der kritischen Masse. Oder? Wir haben in der Schweiz nicht das Potenzial an Unternehmen, Jungunternehmen von der Größe her. Und das hat sich halt dort im Silicon Valley konzentriert.
Wir haben vorher das Beispiel gehört, dieses Unternehmers, der einmal diese Straße runterläuft und 12 Millionen Dollar in der Tasche hat. In der Schweiz kann man nicht die Bahnhofstraße runterlaufen und hat dann auch 12 Millionen.
So einfach, wie das jetzt hört mit den 12 Millionen, ist es auch nicht. Ich war im Silicon Valley bei diversen Pitches dabei und die Leute, die werden gegrillt dort, bis sie die 12 Millionen haben. Oder das ist so. Aber wir haben genau dieses System oder diese Möglichkeit, die haben wir so konzentriert in der Schweiz nicht. Das ist so.
Peter Stähli, Mitgründer des Swiss Economic Forum SEF über die Start-up-Szene in der Schweiz. Ich habe mit ihm am Freitag am SEF in Interlaken gesprochen. Unterwegs für Sie, da sind wir auch nächste Woche wieder und wir berichten über das, was die Wirtschaft bewegt. Hier im Trend. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Und bald ist es 20 vor 9.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.